Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Hörungsmeldungen aus dem Sendegebiet. Allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt.
Doppelpunkt. Präsentiert von der Emil Frey AG Dübendorf, ihrem Ford-Partner neben dem Bahnhof Stettbach, mit dem neuen Ford Focus Vignale.
Das ist der Doppelpunkt in das Gespräch mit dem Zürcher Ständerat Daniel Josic. Wir reden über die Selbstbestimmungsinitiative, die hohe Wellen wirft, aber einiges mehr noch dazu. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Mein heutiger Gast ist der Daniel Josic mit lateinamerikanischer Vergangenheit, wie wir jetzt gerade gehört haben. Wie viele Jahre bist du gewesen? In Venezuela oder in Kolumbien?
Kolumbien, ja.
Du, gut. Es geht nebendran.
Ja, es geht nebendran, aber ja. Gott sei Dank gut. Ein bisschen anders.
Du bist ja ein Leichtgewicht, oder? Nicht politisch, aber wie viel? 40 Kilo hast du abgenommen?
Ja.
Und das ist ja schwer, aber viel schwerer ist es zu halten.
Ja, kann man sagen, braucht Disziplin.
Aber du hast gesagt, du hast es in 5 Monaten gemacht. Wie kann man in 5 Monaten 40 Kilo abnehmen? Das ist ja irgendwie fast schon Folter, aber Eigenfolter.
Ja, kann man sagen. Also es braucht einfach die Kombination zwischen sehr wenig Essen und sehr viel Sport.
Aber das muss ja unglaublich wenig Essen und unglaublich viel Sport.
Ja,
und wie ist denn da irgendwie der Metabolismus? Geht der nicht zwischen denen zusammen?
Ja, also gesund ist es nicht. Ich würde es nicht unbedingt weiterempfehlen.
Ja.
Und, aber es geht, ja.
Und dass man es halten kann, muss man dann
weiterhin Sport machen und weiterhin schauen, was man isst und vor allem wie viel.
Genau, und eine neue Garderobe haben, natürlich.
Das, ja, sonst sieht man dann irgendwo durch ein bisschen komisch aus.
Gut,
ja.
Du bist seit 3 Jahren Ständerat aus dem Kanton Zürich. Also für uns, was hast du bisher erreicht bei Zürich in Bern?
Ja, ich hoffe viel. Also das Wichtigste ist natürlich, dass man den Kanton Zürich dort einbringt, wo die zentralen Interessen sind. Und der Kanton Zürich ist in erster Linie bin ich der Wirtschaftsstandort von der Schweiz. Und insofern, glaube ich, kann ich meinen Kollegen, den guten Noser, zitieren, der immer sagt, was gut ist für Zürich, ist immer gut für die Schweiz.
Aber in Bern herrscht ja der Anti-Zürcher-Reflex.
Nein. Ich glaube, da haben wir relativ viel dazu beigetragen, dass der nicht so wahnsinnig. Das ist mehr Mythos. Also ich glaube, man bringt das immer dann, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig erreicht für den Kanton Zürich. Und ich glaube, wir haben versucht, das Zweite vor allem zu schauen, dass wir die verschiedenen Interessen können gut einbringen können.
Aber versuchen Sie das auch wirklich? Weil ich habe schon erlebt, wenn ein SP-Bundesrat, Moritz Leuenberger, der hat immer wollen zeigen, ich bin dann nicht einfach auch noch der Bundesrat von Zürich, oder?
Nein, wir sind die Ständeräte von Zürich, haben das auch immer so deklariert und können das, glaube ich, relativ gut einbringen. Und eben, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es uns gelungen ist, zu zeigen, dass es kein Interesse, vor allem wirtschaftliche, vom Standort, vom Arbeitsort Zürich gibt, die nicht für die Schweiz einfach relevant sind.
Du hast ja eigentlich ein bisschen das Käferfest auf dem Ständerat. Die Linken mit den Mitteparteien sind in der Mehrheit, hat man sich früher nicht vorstellen können. Es sieht so aus, wie es ein paar wirklich wichtige Rücktritte gibt auf eurer Seite, dass sie das nicht können halten nach den ersten Wahlen. Das heisst, sie müssen möglichst viel noch durchbringen jetzt in dieser Legislaturperiode, oder?
Ja gut, also wir können nur das durchbringen, was auch durch den Nationalrat durchgebracht wird. Aber ich sage mal, es ist sicher jetzt das mal gut gewesen, weil der Nationalrat schon eine sehr starke Bewegung nach rechts gemacht hat, ist, dass man so ein bisschen können, eine gewisse Mitte-Stabilität, würde ich eher sagen, im Ständerat behalten. Und ich glaube, es hat sich wirklich gezeigt, dass der Ständerat manchmal auch ein bisschen ausgleichend wirkt dort, wo der Nationalrat überbordet. Und ich glaube, wir haben gute Lösungen können finden. Und ich hoffe, dass das in der ersten Amtsperiode auch wieder so sein wird, auch wenn es vielleicht ein paar Verschiebungen gibt.
Also, die Linken sind stark. Man merkt das vor allem jetzt in Sachen Rahmenabkommen. Vor allem euer Paul Rechsteiner von der SP. Er ist ja so ein richtiger Betonkopf. Und er verhindert jetzt ein Rahmenabkommen. Ist das in deinem Sinn?
Nein, das habe ich auch immer gesagt. Ich bin total dagegen gewesen, dass man das Rahmenabkommen nicht macht. Ich finde es völlig falsch, wie sich dort Gewerkschaften und nachher auch die SP-Spitze orientiert
haben. Aber heisst das also, falsch, die SP ist jetzt dominiert von Gewerkschaften und JUSO und all denen?
Ich hoffe es nicht, aber man hat auch in dieser Frage, es hat ja nie irgendeine Basisentscheidung gegeben in dem Sinn, aber ich habe das nie verstanden, weil ich glaube, wir sind eigentlich eine pro-europäische Partei und insofern auch für die bilateralen Verhandlungen und für das Rahmenabkommen gewesen. Ich bin es immer noch. Ich glaube, auch wesentliche Partei, Teil von der Partei sind es immer noch. Und ich glaube, die Frage ist nicht entschieden. Aber mich hat das ehrlich gesagt auch irritiert.
Und vor allem, weil eben die Linken, SPler und Gewerkschaften hoffen auf Zustimmung von der SVP, weil nur mit denen zusammen haben die Vetohaltung überhaupt können durchziehen. Die unheilige Allianz in einer so einer wichtigen Frage finde ich unappetitlich.
Ich finde es vor allem schlecht. Über Geschmacksrichtung tue ich mich nicht äußern. Aber ich glaube auch, wenn es tatsächlich zu einem Rahmenabkommen kommt und der Bundesrat etwas aushandelt und die SP tatsächlich sollte sich überlegen, dort mit der SVP ein Referendum zu machen, da ist das letzte Wort noch nicht gegessen. Ich glaube, da würde es heftige Widerstand auch geben von maßgeblichen Teil der Partei. Und insofern glaube ich, dass da das letzte Wort
aber
noch nicht
gegessen ist. Aber scheint, dass das alles blockiert ist? Oder macht man es aus taktischen Gründen eigentlich? Ein Hinblick auf jetzt die Abstimmung, eben Selbstbestimmungsinitiative, vielleicht auch sogar auf die Wahlen hin.
Also ich glaube, was besonders fatal ist an dieser Situation, ist, dass eine von den vier grossen Parteien, nämlich die SVP, sich von vornherein aus dem Dialog verabschiedet hat und gesagt hat, wir unterstützen sowieso nichts, was Rahmenabkommen heisst. Und damit bleiben noch drei und damit braucht man alle an Bord. Und wenn natürlich jetzt eine davon sagt, wir sind es nicht oder wir könnten es unter Umständen nicht sein, dann blockiert das so sehr stark. Dann haben wir im Bundesrat hat man keine klare Mehrheit. Das heisst, der Bundesrat kann auch keinen Führungsanspruch übernehmen und die beiden verbleibenden Parteien, FDP und CVP, scheinen das auch nicht in die Hand zu nehmen. Also mindestens die beiden Parteipräsidenten nicht. Und von dem her, glaube ich, ist es schwierig. Und ich hoffe, dass im Bundesrat sich doch jetzt die Kräfte durchsetzen, die dort weiterfallen.
Aber bei eurer Partei, euer Präsident, Herr Löwrat, ist doch ein klarer Mann in Sachen Europa, Verhältnis Schweiz-Europa, der auf eine gute Basis stellen. Und der ist jetzt irgendwie einfach stumm geworden, hat sich am Rechsteiner angeschlossen und hat gesagt, dir nach, Paul.
Herr Löwer als
Ich
habe ihn gefragt, ich verstehe es nicht. Und wie gesagt, ich habe eine fundamental andere Position. Ich bin bei weitem nicht der Einzige in der SP. Also ich würde sagen, die SP ist da gespalten in dieser Frage. Aber ich verstehe die Teile, die jetzt kommen und plötzlich eine neokritische Position einnehmen innerhalb von der SP, verstehe ich nicht. Und es gibt nichts anderes, was ich dazu sagen kann. Ich will es auch nicht verharmlosen. Ich verstehe es nicht.
Aber es geht ja immer um einen Deal. Man muss sich irgendwo finden. Ja. Und das Prinzip von der Schweiz ist Kompromiss. Ja. Ja. Und der Reichsteiner sagt, nein, wir können nicht einmal mit euch reden. Das ist eine stalinistische Haltung.
Es ist vor allem unschweizerisch, weil, wie du gesagt hast, in der Schweiz zuerst verhandeln und nachher schauen wir, was wir mit dem Kompromiss machen. Und die Gewerkschaften haben sich geweigert, überhaupt nur zu verhandeln. Und das ist, betrachte ich als fundamental falsch und darum bin ich nicht einverstanden mit dem Weg. Ja?
Gut, also reden wir doch über etwas anderes, über die Stadt Zürich. Da findet etwas ähnlich statt. SP gegen SP, in Sachen Stadion vor allem. Und man hat das Gefühl, weil die Bürgerlichen irgendwie keine Rolle mehr spielen in ihrer Stadt und die SP immer wieder jemanden bekämpfen, müssen sich gegenseitig bekämpfen. Und es ist jetzt ein Kampf Padran gegen Mauch, Basis, Juso, die Radikalinskis von links und so, die sich da irgendwie faszinieren lassen von dieser grossen Rednerin Jacqueline Padran. Auf der anderen Seite die bestandenen SPler im Stadtrat, die Verantwortung übernommen haben. Wie siehst du das?
Ja, ich bin fürs Stadion. Ich exponiere mich in dieser Frage nicht, weil ich bin nicht Stadtzürcher und insofern kann ich da nicht abstimmen und bin nicht irgendwie aktiv. Aber ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Ich habe auch dich gesehen, glaube im Tele Zürich war es gegen Jacqueline Badran. Ich muss sagen, ich kann zum Teil gar nicht nachvollziehen, was die Argumente sind. Ich habe das Gefühl, sie hat sich da jetzt ein bisschen verrennt.
Ich schätze
Jacqueline Badran ausserordentlich. Sie ist, wie soll ich sagen, nicht immer vom gleichen Temperament wie ich, aber inhaltlich normalerweise sehr gut. Ich glaube, da hat sie sich jetzt ein bisschen
aber geht es nicht um einen Machtkampf, einfach zu sagen, wir von der Basis, wir beherrschen die Stadt und nicht ihr, die da Amtsträger geworden sind. Weil es ist ja ein interessantes Phänomen, wenn eben Leute Amtsträger werden, werden sie irgendwie pragmatisch. Und eben sogar Ueli Maurer jetzt, oder, wenn man sieht, in Sachen SVP-Politik, plötzlich ist er ganz klar auf einem pragmatischen Kurs. Das sind die SPler auch, sie haben Verantwortung. Und die Badrans und ihre Zeloten, sage ich jetzt mal, wo da irgendwie ihre zu Füßen sitzen, die wollen da irgendwie einfach Remi-Demi machen. Das ist jetzt mein Eindruck, deinen auch.
Ich bin mit dem Einleben von der SP, von der Stadt Zürich, zu wenig vertraut. Ich bin ein Landei, ich wohne in Stäfen und bin dort in der SP aktiv. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Und
ja, aber bist denn du noch in der richtigen Partei? Du bist im Bund nicht einverstanden.
Ja, gut, also Moment. Immerhin, eben, Cori Mauch und ein paar andere sind noch der gleichen Meinung wie ich. Also insofern
aber ich sage, im Bund hast du Mühe mit dem Rechtsstein, mit dem Löwran, Zürich mit dem Badran und so weiter.
Also ich sage dir eins, ich bin in der richtigen Partei, ich weiss aber nicht, ob die anderen in der richtigen sind. Okay. Insbesondere muss ich sagen, was Europa betrifft, bin ich immer noch dort, wo die SP vor 2 Jahren war. Nur bin ich nicht ganz sicher, ob der Paul Rechsteiner und der Löwran noch dort sind. Und was die Stadt Zürich betrifft, muss ich einfach eins sagen, ich bin kein wahnsinnig grosser Fußballfan, da ist der Mario Fehr wahrscheinlich mehr betroffen als ich, aber ich meinte einfach, wir sollten irgendwann einmal ein Fußballstadion haben und eins habe ich begriffen, wenn das jetzt so nicht kommt, kommt definitiv kein anderes.
Genau, aber reden wir noch über etwas anderes, bevor wir dann zur Selbstbestimmungsinitiative gehen, wo als wichtiges Thema ansteht, Bundesratswahlen, gibt es ja auch noch. Ist das überhaupt ein grosses Thema im Parlament im Moment?
Das ist immer nur mediales grosses Thema. Ich meine, im Parlament wird das gar nicht so wahnsinnig gross diskutiert. Ja, nein, solange man, bevor man nicht gewusst hat, wer überhaupt kandidiert, muss man nicht gross diskutieren. Gut. Und jetzt dunkelt es mir, wird mehr über Leute geredet, die gar nicht zur Verfügung stehen, als solche, die zur Verfügung stehen.
Eben für Journalisten ist das ein grossartiges Thema, kommt alle paar Jahre. Es ist natürlich fatal, wenn in der FDP alles klar ist, oder?
Dann kann man das Schlimmste kann passieren.
Grauenhaft. Jetzt bei der CVP kann man noch ein bisschen guseln, oder?
Ja, genau.
Gut, aber sag mal meine These, du kennst ja die Leute. Mhm. Hast du das Gefühl, dass Doris Leuthard an Gerhard Pfister ein Ei gelegt hat, weil sie jetzt zurückgetreten ist? Weil wenn sie nach der Wahl zurückgetreten wäre, hätte er können sagen, ich habe meine Pflicht als Parteipräsident erfüllt, mehr oder weniger, wie dann immer das Resultat rauskommt. Und jetzt kann ich auch kandidieren. Und dann wird er irgendwie im Bundesrat aufgetragen von seinen bürgerlichen Kollegen, vor allem von SVP und FDP.
Nein, das glaube ich nicht, weil der hätte ja problemlos können kandidieren. Das hat doch nichts mit dem Parteipräsidium.
Mal, weil wenn die Wahlen dann schief gehen, dann wäre er schon.
Ja, das sind immer Ausflüchte. Also entweder, ich bin der Meinung, die Leute sollen im Bundesrat müssen wir Leute wählen, die dort einwenden. Und etwas, was wir sicher definitiv brauchen, das sind Leute, die einen gewissen Führungsanspruch haben und Leute, die Angst haben vor dem Verlieren und so, die brauchen wir nicht im Bundesrat. Im Übrigen bin ich gar nicht sicher, dass der Gary Pfister gewählt worden wäre. Das ist jetzt so eine These, weil er nicht zur Verfügung steht. Oder?
Jetzt wird er in den Himmel aufgelobt. Das ist noch nie so gelobt worden. Aber jetzt haben wir, wenn du sagst, wo nicht im Bundesrat, nur unbedingt die, die im Bundesrat wollen, Magdalena Martullo-Blocher, ich hatte sie vor kurzem in der Sendung im Fernsehen, hat auch gesagt, ich komme nur, wenn ich muss. Also copy-paste, was ihr Vater gesagt hat, in der These ist, ich komme nur dann, wenn es am Land so schlecht geht, dass ich es retten muss. Oder? Und das hat dann der Christoph Blocher auch nicht erreicht. Es ist dem Land nicht so schlecht gegangen, wie er gesagt hat, als er gekommen ist. Und es ist noch überhaupt nicht schlecht gegangen, als er wieder gegangen ist. Aber dann würdest du sagen, dass sie ihre, was soll ich sagen, mit dem Anspruch, den sie jetzt noch kommt, und vor allem, wie sie sagt, also die anderen Parlamentarier aus den anderen Parteien, das sind zum Teil solche, die die Schweiz als Ausland verkaufen, dass sie gar keine Chance würde haben.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, man muss immer jemanden wählen, der aus der Partei kommt. Und insofern hat sie nicht die gleichen Positionen wie ich. Und dass sie nicht unbedingt eine pro-europäische Partei ist, die SVP, das ist ja auch nichts Neues. Insofern glaube ich, man muss nicht den Anspruch haben, dass man jemanden wählt, der quasi gar nicht so richtig in der Partei ist. Und ich glaube, sie hat jetzt durchaus Fähigkeit. Also wenn man jetzt einen SVP-Bundesrat wählen würde, wäre sie für mich eine valable Kandidatin. Man muss immer schauen, wer sonst noch zur Verfügung steht.
Okay, das
was mich vor allem stört, wenn ich etwas noch sagen darf, ist die Angst, dass man unbedingt jemanden von diesem Ticket muss wählen muss. Das finde ich eigentlich etwas Fatales, das man mal hinterfragen müsste.
Das heisst, du bist für wilde Kandidaten?
Wild ist schon der falsche Ausdruck.
Nicht inoffizielle.
Nein, eine Partei kann von mir aus mit einem Ticket ihren Vorschlag machen, aber ich habe eigentlich die Verantwortung als Parlamentarier, die Richtigen zu wählen. Und wenn ich so eine Auswahl habe, wie zum Beispiel letztes Mal auf dem Ticket, wo ich zwei von vornherein gar nicht wählen kann, dann...
Wieso? Von welchem Ticket?
Damals von der SVP, also wo man dann faktisch quasi noch einen Kandidat hat.
Das haben sie ja bewusst gemacht.
Ja, natürlich. Aber eben darum sage ich, sollte man auch können außerhalb vom Ticket wählen. Und im Moment ist die Angst, weil man immer Angst hat, dass jede Partei sagt, ja, ich will dann mein Ticket auch durchbringen und wähle ich auch vom Ticket. Das finde ich an sich schlecht und widerspricht eigentlich der Verfassung. Die Verfassung sieht nicht vor, dass Parteien Tickets machen.
Also, jetzt reden wir über Verfassung. Und da sind wir jetzt schon beim Thema. Die soll ja ganz neue Stellenwerte übernehmen. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste Titel?
Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht.
IGY.
Genau, IGY. Jedenfalls von Donald Fagen. Ist ein super Titel.
Ja,
aber
grossartig.
Wie der Titel stand, kommt, weiss ich nicht.
Thank you.
Der Gast ist Daniel Josic. Wir reden über die Selbstbestimmungsinitiative. Aber er ist ja ein Rechtsprofessor. Und ich möchte gerne von ihm Informationen ein bisschen haben, grundsätzlicher Art. Wir haben das erlebt in Amerika beim Supreme Court, wo man unbedingt jetzt, man hat einen Sitz dort müssen besetzen, und das sind ja Sitze auf Lebenszeit. Man hat dann jemanden gesucht, der politisch am Donald Trump und seiner Partei, die ja führend ist, mindestens in dem Zeitpunkt, wo das Ganze stattgefunden hat, auch im Kongress, einer aus dem Lager. Das heisst also, offenbar die politische Ausrichtung von einem Jurist ist wichtig für seine Auslegung vom Recht, oder?
In den USA, vom System her schon, bei uns ist das eigentlich nicht der Fall, weil im angloamerikanischen Recht tut ja das Gericht eigentlich das Recht weiterentwickeln und Grundsatzfälle, eben zum Beispiel Abtreibung, ja, nein und so weiter.
Viel mehr als in der Schweiz.
Ja, und bei uns macht das Parlament, also bei uns ist Parteienzusammensetzung nicht so entscheidend.
Aber trotzdem, man tut also Gericht auch nach Parteikriterien zusammensetzen.
Bei uns, ja.
Eben, also das heisst, ist doch noch wichtig. Ich frage darum, weil offenbar fast alle Rechtsprofessoren sind gegen diese Selbstbestimmungsinitiative. Einer vor allem ist dafür, und das ist der Uli Vogt, der hat das erfunden, ja. Nationalrat von der SVP. Also könnte man wieder auf den Schluss kommen, dass die politische Sicht wichtiger ist als vieles andere oder viel mehr als man meint.
Ja gut, also ich würde mal sagen, der Hans-Uli Vogt hat ja die Initiative auch in einem Rechtsgebiet gemacht, wo er selber gar nicht tätig ist.
Ja, das heisst, er ist insofern ein Amateur?
Nein, aber er ist nicht, man kann nicht unbedingt sagen, er ist jetzt nicht ein Professor für das Gebiet.
Aber trotzdem ist er ein Rechtsprofessor.
Ich kenne ihn, ja schon, aber das ist wie wenn du, wie soll ich sagen, es ist auch nicht jeder Chirurg Herzchirurg. Und insofern würde ich sagen, müssen wir mal feststellen, dass alle Professoren, die in diesem Gebiet tätig sind, in der Lehre und in der Forschung, die sind einhellig gegen die Initiative.
Und was ist das Hauptargument, dass wir es gerade mal am Anfang können, so als Headline zusammenfassen?
Ich würde mal sagen, das Hauptargument, jetzt aber politisch betrachtet, wir müssen kein juristisches Seminar machen, das Hauptargument aus meiner Sicht ist, dass wir gar kein Problem haben, das wir mit dieser Initiative lösen können. Wir gehen einfach ein Risiko ein, ohne dass wir wirklich irgendetwas brauchen. Es gibt ja, wenn ich die Leute, das ist immer mein Hauptargument, der Podium, dass ich den Leuten sage, was haben sie für ein Problem?
Also das Problem ist ja, oder das wird genannt, ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2012.
Genau. Und du sage ich den Leuten immer, haben sie gemerkt, wie sich das Land 2012 schlagartig verändert hat?
Nach hat sich überhaupt nicht verändert?
Nein, hat sich nicht verändert. Es ist ein Urteil, das gefällt worden ist, wo der SVP nicht passt, was ich übrigens verstehe. Aber es sind auch schon Urteile vom Bundesgericht gefällt worden, die mir nicht passen. Aber wegen dem muss man ja nicht das ganze Recht ändern.
Aber dort ist ja gesagt worden, es ging eben nicht nur um einen Einzelfall, es ist um eine Ausweisung von einem Mazedonier, sondern dass da präjudizielle Prinzipien neu gemacht werden.
Das stimmt nicht und das kann man lange behaupten. Es ist aber nicht so, sondern es gilt immer noch die berühmte Schubert-Praxis, wo es überhaupt nur ein Urteil gibt, nämlich das Schubert-Urteil.
Also Schubert ist selber ein Richter vom Bundesgericht.
Nein, oder? Es war ein Fall. Also ja. Der Betroffene hat so geheißen. Und dann ist einmal das Prinzip, wo man so quasi gesagt hat, dass grundsätzlich das Völkerrecht vorgeht, ausser der Gesetzgeber tut explizit eine Ausnahme machen, was aber nicht geht, wenn Menschenrechte betroffen sind. Und diese Praxis gilt eigentlich heute noch. Und die SVP behauptet jetzt beharrlich, 2012 hat sich quasi die Welt geändert. Und nur hat das niemand gemerkt, das hat dann niemand das Problem. Und insofern muss ich einfach sagen, die Initiative birgt einige Risiken, einige Gefahren für die Schweiz und für die Bevölkerung und tut kein Problem lösen. Darum würde ich eigentlich nein sagen.
Der Christoph Blocher, der ja, was soll ich sagen, der nicht scheu ist mit seiner Beurteilung, sagt, die wichtigste Abstimmung im 21. Jahrhundert.
Ja, dann hoffe ich für ihn, dass es noch ein paar wichtigere gibt. Weil eben, wie gesagt, die löst kein Problem. Und insofern kann ich die nicht ganz nachvollziehen. Ich kann es höchstens so mir vorstellen, weil die Initiative, die die SVP bis jetzt gebracht hat, habe ich auch nicht wahnsinnig wichtig gefunden von den Argumenten, die sie vertritt. Aber ich würde sagen, wir haben doch zwei, drei andere Probleme.
Und Magdalena Martullo Blocher, seine Tochter, tut das Gleiche sagen mit anderen Worten, sei wichtiger als die Wahlen im kommenden Jahr.
Ja, das ist jetzt die Frage, was wichtiger ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das wichtiger ist als die Wahlen.
Ich
kann ihre Befindlichkeit nicht nachvollziehen. Aber jedenfalls glaube ich, wäre es eine Katastrophe, wenn wir da über Nein sagen.
Dann ist es doch wichtig.
Es ist nicht, oder wichtig ist es deshalb nicht, weil das Anliegen, es gibt kein wirkliches Problem in dem Land.
Aber wenn es auch genau würde, was würde sich ändern?
Dann wären wir erstens einmal kein verlässlicher Partner gegen aussen. Und darum ist vor allem eben die Wirtschaft, die an Stabilität und an stabilen Rechtsverhältnissen international interessiert ist. Wir wären kein stabiler Partner mehr. Zweitens, wir sind als Kleinstaat eigentlich darauf angewiesen, dass das Völkerrecht respektiert wird. Darum ist es nicht sinnvoll, wenn wir es selber in Frage stellen. Und drittens, würde der Menschenrechtsschutz sehr stark leiden.
Aber wird das dann auch umgesetzt? Wir haben ja gesehen, bei der...
Das ist eben das Trügerische an dieser Initiative. Das zeigt jetzt wieder gut. Die Initianten, man weiss ja nie so genau, wenn man die Initianten zulässt, ändert sich jetzt wirklich etwas oder nicht? Weil sie kommen und kritisieren und sagen, jawohl, 2012 ist ein Urteil gegangen, du musst das ändern. Und wenn man sagt, ja gut, aber dann müssen wir die Menschenrechtskonvention unter Umständen können, dann sagt sie, nein, das gleich nicht. Dann ist immer die Frage, ja, ändert sich jetzt etwas oder ändert sich nichts? Und damit haben wir genau die Unsicherheit, weil wenn wir nachher im Parlament das müssen umsetzen, dann stellt sich die Frage, ja, müssen wir jetzt die EMRK, also die Menschenrechtskonvention, künden oder nicht? Vernünftigerweise werden wir dann wahrscheinlich sagen, nein. Und dann heisst es wieder, ja, aber wir dürfen es nicht umsetzen.
Aber
darum
ja.
sollte ich jetzt eben, und dann braucht es die Initiative gar nicht. Wenn die SVP kommt und sagt, so, wir machen eine Initiative und wir wollen, dass die EMRK gekündigt wird, ja, dann wissen wir, über was wir abstimmen.
Gut, also steht im Initiativtext der Begriff nötigenfalls.
Ja,
was ist das für ein Begriff?
Wer entscheidet dann, was nötigenfalls ist? Dann entscheidet es der Bundesrat. Und wenn dann der nicht so entscheidet, wie die SVP will, dann macht man dann wieder eine
Durchsetzungsinitiative. Aber ist das bewusst sogenannte, kann man dem sagen, Gummiformel drin?
Ja, natürlich.
Wo
natürlich.
Alles offen lässt?
Ja, natürlich.
Ist das aus juristischer Sicht ist das eine gute Formulierung?
Nein, das ist schlecht. Und vor allem, es ist eben deshalb auch demokratisch schlecht. Weil das ist ja genau das Spiel, das man macht. Weil man eben Angst hat, wenn man Ross und Reiter beim Namen nennt und sagt, je eher man kann, muss gekündet werden, dass man dann keine Mehrheit hat. Und das Gleiche ist ja genau bei dem Urteil 2012, man hat eine Volksinitiative gemacht, da haben wir gesagt, nein, der bilaterale Weg ist nicht in Gefahr, wir wollen die bilateralen Verträge auch, man muss Personenfreizügigkeit nicht künden. Und nachher reklamiert man darüber, wenn dann eben nicht ganz klar ist und das Bundesgericht dann halt das Urteil fällt, wo man nicht zufrieden ist damit.
Also, der Christoph Blocher hat in der Weltwoche auf deinen Auftritt in der Arena, wo du die These vertreten hast, einen Artikel und einen Titel geschrieben, wenn Rechtsprofessoren lügen. Und er ist ja selber Jurist und verweist da auf die, was soll ich sagen, auf die Bibel von Staatsrecht von Giacometti Flainer, wo jeder Jus-Student irgendwie, glaube ich, auch noch heute noch studieren muss, wo er sagt, dort ist es ja ganz klar festgelegt und dass du das irgendwie, wenn du sagst, seit Urzeiten sage ich das so, dass du lügst.
Ja gut, also wie gesagt, es gibt noch zwei, drei Rechtsprofessoren, die die gleiche Meinung haben wie ich, nämlich mehr oder weniger alle, die in diesem Fachgebiet tätig sind. Und die beiden Professoren, die zitiert sind, doch seit längerem nicht mehr im Amt. Also die heutige Praxis fußt eigentlich auf diesen Grundsätzen, wo heute eigentlich sämtliche Rechtsprofessoren, mit Ausnahme von Hans-Uli Vogt, gleicher Meinung sind. Aber mir kommt die Kritik von Christoph Blocher kommt mir so ein bisschen vor wie der. Der Schwarzfahrer, der im Radio gehört hat, ein Schwarzfahrer auf der Autobahn, und der sagt, was heisst da einer? Es hat Hunderte, oder? Also insofern kann man natürlich beharrlich einfach
seine Meinung feststellen.
Ja, kann man das schon machen, aber wie gesagt, es gibt einfach ein paar andere, die etwas anderes sagen.
Es ist ja erstaunlich, dass Economy Suisse, wo übrigens Magdalena Martullo Blocher im Vorstand ist, und sogar der Gewerbeverband gegen die Initiative sind und eben im Zusammenhang mit Unsicherheit.
Ja,
dass das Unsicherheit bringen. Hast du das erwartet? Also nicht nur alle anderen Parteien?
Ja? Ja, absolut. Weil ich muss wirklich
aber ich meine, der Gewerbeverband ist ja ziemlich stark in der Hand von der SVP.
Ja, aber auch die sind schlussendlich daran interessiert. Man muss sich einfach überlegen, was das bedeuten würde. Die Initiative will ja, dass wir uns quasi nicht mehr als Völkerrecht halten. Und wir sind die Kleinen im Umzug. Oder wenn der Donald Trump das macht, der kann das, weil der ist der Stärkste beim Umzug. Der kann sagen, ich setze mein Recht sowieso durch. Aber wir als Kleinstaat sind doch darauf angewiesen, dass wir international, dass unsere Unternehmen sich darauf verlassen können, dass Verträge eingehalten werden. Und wir haben ja sonst schon genug Länder, die sich nicht daran halten, wo eben Unsicherheit besteht. Und das ist immer für die Wirtschaft schwierig. Und darum wären wir doch blöd, wenn wir an unserem eigenen Ast führen, sagen, und das sieht doch die Wirtschaft ganz genau, darum ist sie ja
auch
dagegen.
Aber ich meine, die das erwähnt, die wollen ja vor allem auch etwas gegen die EU machen. Die sagen, die EU tut uns diktieren, was wir zu machen haben. Und unter anderem zitiert jetzt Christoph Blocher dann auch noch in diesem Artikel ein Gutachten vom Staatsrechtler Thürer aus dem Jahr 2011, der sagt, der EU-Beitritt der könnte auch ohne Volksabstimmung einfach durchgehen.
Ja gut, aber ich weiss nicht, was das damit zu tun hat. Es geht ja nicht darum, oder ein EU-Beitritt müsste man in der Schweiz entscheiden. Und selbstverständlich würde das Volk entscheiden.
Wir haben ja auch aber der Herr Thürer hat offenbar etwas anderes gesagt.
Der Herr Thürer ist auch nicht, aber da ist er auch mehr oder weniger der Einzige. Also ich glaube, es ist politisch völlig klar, dass es nicht einfach irgendeinen EU-Beitritt gibt, sondern da müsste es eine Volksabstimmung geben. Im Übrigen hat das nicht viel mit dieser Abstimmung zu tun.
Es wird aber
das Zweite ist die bilateralen Verträge. Da haben wir auch verschiedene Abstimmungen gehabt. Da hat es immer eine komfortable Mehrheit gegeben, die diesen Weg gewählt hat. Und man muss einfach mit den Leuten ehrlich sein. Bilateraler Weg und gute Verträge mit der Europäischen Union heisst, wir sind nicht einfach ganz frei, was wir machen, weil Verträge binden. Es ist wie wenn ich eine Wohnung miete. Wenn ich eine Wohnung miete, kann ich sie benutzen, aber ich muss mich auch ein bisschen an die Hausordnung halten. Und so ist es auch. Und insofern muss man abwägen. Man kann auch gegen den bilateralen Weg sein. Da gibt es ja eine Initiative von der SVP. Und da
Personenfreizügigkeit.
Richtig, da ist sie klar, jetzt wo sie klipp und klar sagt, Personenfreizügigkeit künden und dann können die Leute entscheiden, was sie wollen.
Und das kommt noch? Also ja. Wahrscheinlich noch vor der Wahl, oder was meinst du?
Nein, das kommt nach der Wahl, aber da kann man dann entscheiden und das finde ich auch in der Ordnung. Also, es ist nicht einfach alles goldig, was in der EU ist. Da muss man gar nicht blind sein. Das ist das Abwägen von Vor- und Nachteilen. Ich glaube, für den Wirtschaftsstandort Schweiz und vor allem Zürich, für den Bildungsstandort Zürich, sind die bilateralen Verträge unterm Strich bringen sie mehr Vorteile als Einschränkungen. Aber wie gesagt, das muss man dann entscheiden. Aber die Initiative, die bezieht sich auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die bezieht sich auf alles. Und darum würde ich da sicher nicht Ja sagen.
Also ich hatte ja Magdalena Martula-Bloch in meiner Fernsehsendung und dann hat sie gesagt, ich bin nicht prinzipiell gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und dann ein paar Fälle sagen, gerade nachher, das habe ich nicht gut gefunden, dort sind sie weit gegangen, das kann ich nicht akzeptieren. Es ist ein bisschen unklar, und auch Ueli Maurer hat 2015 damals noch klar gesagt, dann treten wir dort aus, oder?
Ja, natürlich, wenn man ehrlich ist. Und Hans-Uli Vogt hat das auch schon gesagt im Interview.
Hat es aber zurückgezogen?
Ja, gut, aber sie wissen einfach, dass das Killer-Argument ist und darum lehnt sich auf so das Spiel ein. Nur eben, da muss ich sagen, da müssen sie dann auch nicht staunen, wenn wir es dann nicht so umsetzen, wie sie sich das vorstellen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, wenn die Europäische Menschenrechtskonvention, und das sind ja all die Initiativen, die sie erwähnen, geht es ja um Menschenrechtskonvention, wenn es einen Konflikt gäbe mit der, weil die Initiative, dass man dem kündet. Und die SVP weiss genau, dass wenn man das offen zugeben will, dann haben sie definitiv die Abstimmung verloren und darum wollen sie das nicht. Und darum spielen sie so ein bisschen mal hin, mal hüst, mal hot.
Ja, reden wir über den Abstimmungskampf. Da passieren ja interessante Sachen. Machen wir zwischen in der Musik. Was ist der nächste Titel?
Unaventura, Grupo Nietzsche. Du hast schon erwähnt, Kolumbien liegt mir sehr am Herzen und das ist sehr gute Salsa aus Kolumbien.
Salsa, nicht Kumbia?
Nein, das ist jetzt auch.
La cumbia de Colombia ist doch eigentlich die Musik.
We'll be right back.
América de Colombia mit dem Dani Josic, der jetzt gerade, wie du mir gesagt hast, letzte Woche noch da warst, oder?
Ja.
Und?
Ja.
Was hast du denn gemacht?
Ja, eben, ich habe
Drogen gekauft.
Schön, dass du immer so die Klischees bedient. Nein, ich durfte eine Gastvorlesung machen an einer Universität in Kolumbien. Das hat natürlich sehr viel Spass gemacht, dort das können auf Spanisch zu machen.
Gut, also, reden wir ein bisschen über den Abstimmungskampf. Es hat verschiedene Sachen gegeben. Ich habe zwei Sendungen gemacht im Schweizer Fernsehen. Eine mit der Helen Keller. Sie ist Professorin, Rechtsprofessorin an der Uni Zürich, wie du und der Hans-Uli Vogt und viele andere auch. Und gleichzeitig Richterin eben in Straßburg bei EMRK. Und dann hat sie unter anderem gesagt, wir wollen ja dann nicht, dass im Einzelfall der Pöbel entscheidet. Ist das eine kluge Formulierung gewesen?
Nein, das war keine kluge Formulierung gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass sie so gemeint hat, sondern das war ja früher einfach eine Bezeichnung von der allgemeinen Bevölkerung.
Das aber dass man einfach mehr falsch. Oder weniger. Nein. Wie heisst also, bei der SVP? Der Souverän Pöbel?
Nein, das ist sicher falsch gewesen. Hat sie auch nicht so gemeint. Ich kenne sie sehr gut, ich schätze sie sehr gut. Sie ist eine außerordentlich gute Juristin. Und was sie hat wollen sagen, ist etwas anderes gewesen. Also, ja. Sie hat sicher nicht wollen, irgendwie da bevölkern.
Aber sie hat gesagt, im Einzelfall. Sie hat es ja noch ein bisschen reduziert. Aber übrig geblieben ist einfach das Wort Pöbel.
Ja, das ist sicher falsch. Was man einfach hat wollen sagen, ist, dass man halt auch in einer Demokratie, auch in einer direkten Demokratie, gibt es gewisse Grund- und Menschenrechte. Und die müssen geschützt werden. Und das sind Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Auch in der Schweiz hat es Situationen gegeben, wo man im Nachhinein hat müssen sagen, hat man nicht unbedingt richtig entschieden. Und darum ist es gut, dass ein gewisser Grundrechtsschutz gewährleistet wird. Und das ist auch alles, was sie wollen.
Aber das Entscheidende bei dieser Abstimmung ist sehr komplex. Die Auswirkungen sind komplex, sind umstritten. Bei einer Ausschaffungsinitiative beispielsweise von der SVP ist relativ viel klar gewesen. Und die gesagt haben, das ist das Kernthema von der SVP, jawohl, die müssen alle raus, die Kriminellen, das ist klar. Und jetzt bei diesem Thema, wo es ein bisschen eben schwammig ist, komplex ist, widersprüchlich ist, kann man da nicht mit diesen Emotionen spielen, oder?
Ja, ich würde einfach sagen, wenn man ein Problem, das niemand hat, bekämpft mit einem Mittel, das niemand versteht, dann würde ich tendenziell Nein sagen. Oder?
Ja.
Also, ich verstehe, es bringt nichts und es tut Risiken schaffen. Und von dem her glaube ich, wir haben genug Probleme in diesem Land, die wir lösen können. Und von dem her würde ich nicht unbedingt jetzt bei dieser Initiative noch irgendeine Katastrophe anrichten.
Gut, also es gibt ja Podien auch zu dem Thema. Du gehst zum Beispiel auch mit dem Roger Köppel zum Podium. Und dort wird wahrscheinlich zu 80% SVP-Klientel sein. Mhm. Was erhoffst du dir da davon?
Ja, also es wird vermutlich nicht 80 sein. 80 wäre fast die optimistische Variante.
Sind 90.
Es braucht weniger. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht.
Aber die Linken könnten nicht richtig mobilisieren jetzt.
Ja, vielleicht an Podien nicht unbedingt. Und vor allem, wenn man vom Roger Köppel an das Podium eingeladen wird, dann lädt er natürlich die Leute ein. Und ich muss sagen, ich mache das sehr gerne, weil ich immer gemerkt habe, dass die SVPler da eben auch nicht ganz so sicher sind. Ich spüre da im Publikum einige Vorbehalte und zum Teil getraut es sich nicht so zu sagen. Aber auch innerhalb der SVP besteht da keine einhellige Unterstützung für die Initiative.
Also gut, ich habe mich jetzt bisher einmal in so etwas begeben. Und zwar bei No Billag, Anfang dieses Jahres, bin ich zu der SVP Solothurn gegangen. Die haben dann fast einstimmig, außer ein paar attraktive Damen, die dann für mich gestimmt haben, oder, haben alle anderen dann einfach Parteilinien durchgezogen, weil da gibt es nichts anderes.
Ja, aber weißt, wenn du hinter die Fassade schaust, dann sieht es dort damals auch ein bisschen anders aus. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Leute in der SVP sehr differenziert sind und vorgedrungen wird in Parteien. Das ist immer so, versucht man natürlich möglichst einheitlich aufzutreten. Das machen andere Parteien auch. Das ist auch in der Ordnung. Aber wenn man hinterher mit den Leuten redet, dann hat sehr viele Leute, die die Argumente hören, die man diskutieren kann. Und du hast ja erwähnt, der Gewerbeverband ist auch kritisch, Ökonomisten sind auch kritisch. Und es hat sehr viele SVP-Mitglieder, die in der Wirtschaft verankert sind, vor allem auch im gewerblichen Bereich. Und die sind natürlich da offen für
aber die Frage ist, was wir jetzt da gerade erleben. Die Ausschaffungsinitiative die ist so ein bisschen durchgewischt und dann ist die Durchsetzungsinitiative und dann ist die sogenannte Zivilgesellschaft aufgestanden, Operation Libero. Die sind jetzt auch wieder wahnsinnig aktiv, aber irgendwie, es ist nicht so der Fuss drin, oder?
Ja, eben, weil die Leute sind vor allem stehen ja schon mal da, oder du brauchst ja schon mal die Emotionen, dass es irgendein Problem gibt, das man könnte lösen könnte. Und wenn du schon eine halbe Stunde brauchst, um den Leuten zu erklären, was eigentlich das Problem ist, und das Problem ein Bundesgerichtsurteil, das keiner kennt,
aus dem Jahr 2012.
Ja, eben. Aber die wäre ja dann praktisch abgeschafft worden 2012. Und offensichtlich geht es uns ja noch einigermaßen gut, obwohl 2012 gemäss SVP ein katastrophales Bundesgerichtsurteil gegangen ist, wo jetzt sämtliche Grundwerte von dem Land sollen in Frage stellen. Nur hat das niemand gemerkt.
Aber,
und darum sage ich, wenn man ein Problem will bekämpfen, das niemand hat, dann hat man einfach schon mal die Emotionen nicht unbedingt.
Aber das Problem wird ja irgendwie aufstilisiert und meiner Meinung nach mit Fake News angestellt. Und der Christoph Blocher in ganzseitigen Inserat vor zwei Wochen in allen Sonntagszeitungen schreibt, eben, EU würde automatisch, die Schweiz würde in die EU gehen, der Schweizer Franken würde abgeschafft, alle Grenzen würden geöffnet für alle und. Also faktisch, die Schweiz wird abgeschafft.
Ja,
das erzählt er. Was sagst du da dazu?
Ich denke einfach, wenn man verzweifelt ist, sagt man viel und dann ist es vielleicht gut, wenn man nicht unbedingt das Inserat macht. Aber das glauben die Leute nicht. Die Leute bei uns in diesem Land sind sich gewöhnt, als in der direkten Demokratie regelmässig abzustimmen. Die tun sich erkundigen, die machen sich ein Bild. Und wenn man merkt, es gibt kein Problem, das man wirklich lösen kann, dann kann man doch nicht einfach anstehen und plötzlich behaupten, mit der EU beitreten und den Schweizer Franken abschaffen, wenn man bei dieser Initiative nicht Ja sagt.
Also die Umfragen sind ja relativ klar, dass das eben abgelehnt wird. Man weiß es bis zum Schluss nicht.
Ja.
Aber,
Umfragen glaube ich schon lange nicht mehr. Also, es gibt ein Ergebnis.
So viel falsch
hat es
nicht gegeben.
Ja, aber es gibt immer wieder. Und insofern glaube ich, man darf sich jetzt da nicht zu früh auf der Lorbeeren ausruhen.
Aber es hat vor allem den gegeben, wo viele Emotionen drin waren. Dort sind die Fehlerquoten grösser gewesen.
Ja.
Da ist ja die Emotion nicht so gross. Auch wenn sie aufstilisiert wird. Es hat ja noch einen Flyer gegeben von der SVP, ohne Absender übrigens. Sie schreiben ja ein Logo nicht drauf, auch auf die Plakate, die überall hängen, auch kein Sünderli und so. Und auf dem Flyer ist nur eine Person zitiert worden, nämlich Micheline Galmirey. Und das auf der Abstimmungskampagne für die Selbstbestimmungsinitiative. Was sagst du da dazu?
Ich habe den Flyer nicht gesehen,
nicht.
Aber eben, ich glaube, man kann natürlich in der Verzweiflung mit verschiedenen Instrumenten und Argumenten kann man es versuchen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Leute sich nicht so gewöhnt sind, abzustimmen, sind bei uns die Leute sehr differenziert und machen sich sehr sorgfältiges Bild. Und darum sieht man auch, dass eine Initiative häufig am Anfang eine sehr grosse Zustimmung hat, weil man sagt, jawohl, wir verstehen das Grundproblem und nachher nimmt es eher ab. Weil die Leute merken, was Gefahren sind, was die Risiken sind und da muss man sagen, sind die Argumente derart überzeugend und durchschlagend und das Problem, das niemand hat, ist nicht vorhanden, es sind keine Emotionen da und von dem her glaube ich, ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass die Initiativen abgelehnt
werden. Aber wir haben ja sehr seltsame Initiativen, zum Beispiel am gleichen Tag gibt es die sogenannte Hornkuh-Initiative.
Ja, aber das versteht wenigstens jeder und das hat auch, das weiss doch jeder, ein Horn absagen oder nicht, da weiss man schon mal, um was
es geht. Aber es geht ja um Subventionen, aber, oder?
Ja, natürlich. Und da weiss man, das ist jetzt zum Beispiel eine gute Initiative insofern, weil sie verbietet nichts. Sie sagt einfach, die Kuh mit dem Horn lässt, der soll Subventionen bekommen.
Was findest du davon?
Ich unterstütze das Anliegen. Das Problem ist einfach, es ist halt schade, dass man eine Volksinitiative
muss. Jetzt gibt man sogar Subventionen für Hörner.
Was heisst sogar?
Ja.
Es ist einfach, die ganze Landwirtschaft ist subventioniert und wenn etwas subventioniert ist, kann man sie ja auch steuern. Und warum soll man es richtig Tierschutz steuern, dass man sagt, ich habe zum Beispiel mal einen Vorstoß gemacht, übrigens mit dem TCN zusammen, dass wir gesagt haben, es sollen nur noch die Landwirtssubventionen bekommen, die Tiere nicht quälen, die nicht wegen Tierquälerei verurteilt worden sind. Das finde ich gut, dass man ein bisschen steuert, wenn man schon so.
Aber hast du das Gefühl, jetzt in Bern, wenn es irgendwie um bäuerliche Anliegen geht, dass das in einer eigenen Kategorie ist?
Eben, ja, das ist definitiv
so. Seltsamste Sache. Ich meine, dass jetzt Hornkuh ein Paragraph ist oder ein Artikel ist in der Bundesverfassung.
Ja, Roger,
das Problem ist, das wird ja langsam Ballenberg.
Ja, du, also wir haben schlimm, also wir haben auch noch das Minarettverbot
eben,
das und jetzt kommt
noch
das Burka-Verbot. Das Problem ist, dass man nur eine Volksinitiative machen kann mit Bezug auf eine Verfassungsänderung.
Mhm.
Und darum müssen die Leute halt so Initiativen machen. Ja, nur Gottes Namen. Aber Bundesverfassung, wie soll ich sagen, ein Gesetz, und das sage ich jetzt als Rechtsprofessor, obwohl das vielleicht meine Kollegen sagen, Jesus Gott, was sagt denn der? Aber ich sage einfach, ein Gesetz ist ja nicht aus ästhetischen Gründen, sondern um ein Problem zu lösen. Und wenn 100'000 Leute sagen, wir finden, man soll diesen Kühen nicht die Hörner absagen, was übrigens nachweislich ein Einbuss ist für die Kühe, dann ist das ein legitimes Anliegen und da können wir darüber
abstimmen. Aber hätten wir das Problem zum Teil auch gelöst, wenn wir ein Verfassungsgericht hätten? So wie in Amerika oder in Deutschland?
Bin ich absolut dafür.
Aber wieso hat das nie eine Chance in der Schweiz?
Ich kann dir auch sagen, weil es ein Unheil. Wir haben es vor 10 Jahren auf Vorstoss übrigens von der SP Zürcher, SP-Nationalrätin damals Vreni Müller-Hemmi, ist das im Parlament gewesen, hat fast eine Mehrheit gehabt, aber Gewerkschaften sind dagegen gewesen. Weil Gewerkschaften behauptet haben, dass das Verfassungsgericht vor allem bürgerliche Interessen können wir nachher besser durchsetzen. Und auf der anderen Seite die SVP und die unheilige Allianz hat es dann
aber würde gestört. Das ein bisschen mehr Ordnung in unser ganzes Rechtssystem bringen, dass man dann könnte, eben gewisse Sachen einfach an ein Verfassungsgericht auch wie in Deutschland weitertragen?
Nein, also das Problem mit der Hornkuh hat man dann noch nicht gelöst. Aber das Einzige ist, dass man dann bei der Umsetzung des Gesetzes kann man den Gesetzgeber kontrollieren und korrigieren. Und das wäre aus meiner Sicht wär das sinnvoller. Mhm. Würde teilweise übrigens das Problem von den Initianten, von der Selbstbestimmungsinitiative lösen. Weil sie sagen ja, die Initiativen werden zum Teil nicht richtig umgesetzt. Und das ist richtig, zum Beispiel bei der Masseneinwanderungsinitiative. Da hat sich das Parlament darüber hinweggesetzt. Und da hätte man jetzt können zum Verfassungsgericht gehen
und was hat das gesagt?
Das hat wahrscheinlich gesagt, dass die Umsetzung nicht ganz korrekt ist.
Ja. Gut, dann würde ja die SVP eigentlich, müsste ich dann für ein Verfassungsgericht auf sein.
Ich habe nie verstanden, ich habe weder verstanden, warum die SVP dagegen ist, noch warum Gewerkschaften dagegen sind.
Sag mal, sind wir nicht ein glückliches Land, wenn du jetzt auf Kolumbien schaust, wo glaube ich jetzt 1 Million Einwanderer sind aus dem sozialistischen Paradies Venezuela, wo abgewirtschaftet worden ist von Linken. Chavez und,
das muss man so
und Maduro, katastrophale Art und Weise. Und wir haben Probleme wie Hornkuh und Sozialdetektiv, ob die in ein Schlafzimmer dürfen hineinschauen oder nicht.
Ja, wenn es jetzt so nicht ist, wir haben ja auch noch 2, 3 andere Fragen, wie zum Beispiel die AHV oder eben das Verhältnis mit der Europäischen Union. Ja, wir sind ein reiches Land und ein reiches Land hat komfortablere Probleme. Aber wegen dem müssen wir ja gleich auch bei uns Probleme lösen. Aber ich gebe dir recht, wenn ich in Kolumbien bin und in armen Viertel manchmal schaue, wie es dort ist zum Beispiel, dann muss ich dir sagen, ja, dann hat man schon oft, dann relativiert sich schon sehr viel.
Genau, da kommst du Stimmzettel über, wo du musst Ja oder Nein sagen bei den Hornkühen.
Ja, das stimmt, aber es hat, wie soll ich sagen, es hilft ja einem Südamerikaner nicht, wenn wir unsere Kühe falsch behandeln.
Insofern, ich sage nur, wir sind ein glückliches Land.
Ich muss sagen, das gilt auch für mich. Auch ich habe ein Problem, wo, wenn ich es vergleiche mit Leuten, die in Südamerika leben, natürlich, mir müsste sagen, ich dürfte mich gar nicht darüber aufregen.
Wir leben auf der Insel der Glückseligen.
Das ist so.
Die einen ein bisschen glückseliger als die anderen.
Wir müssen auch schauen, dass sie glückselig bleibt. Und wenn wir natürlich mit uns, mit dem Völkerrecht, da in Gefahr bringen, dass am Schluss die Menschenrechte nicht mehr eingehalten werden und die Wirtschaft geschwächt sind, dann sind wir dann plötzlich
ein kein Schlusswort von der SP-Ständerat Daniel Josic. Danke vielmals. Noch einen Titel, hast du gut?
Ja, dann nehmen wir natürlich den Captain of her Heart, damit wir auch noch etwas Schweizerisches haben.
Genau. Also, danke vielmals, dass du gekommen bist. Interessant war. Ein schwieriges Thema, ein wichtiges Thema. Wir müssen uns alle damit befassen. Und ich hoffe, dass das einigermaßen zur Meinungsbildung beigetragen hat. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
You go. another day for the captain of the heart.
Präsentiert von der Emil Frey AG Dübendorf, ihrem Ford-Partner neben dem Bahnhof Stettbach, mit dem neuen Ford Focus Vignale. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.